Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
In Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und daraufhin macht man sich dann den ein oder anderen Gedanken, wie das im Himmel sein wird. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in der Zeit der Grundschule, da habe ich in Tansania gelebt und war im Internat. Und ich habe mir den Himmel so vorgestellt: Wir sitzen an einer ganz großen Tafel, an einem ganz großen Tisch und essen jeden Tag Reis und Bohnen. Reis und Bohnen nach afrikanischem Stil ist bis heute mein Leibgericht. Und da dachte ich halt, da sitzen wir auch immer alle am Tisch und dann kommen noch die Eltern und alle meine Freunde dazu. Und dann, so läuft das da ab. Naja, spätestens nach einer Woche hätte ich vielleicht gesagt: Was gibt's denn nächste Woche zu essen? So richtig kann man sich das nicht vorstellen. Und ich muss auch sagen, als ich mich damit beschäftigt habe, auch mit dem Kapitel, das ist auch nicht das Thema. Wie wird denn das dann Woche für Woche? Was mache ich denn da den ganzen Tag, wenn immer alles gut ist? So ein bisschen schlecht ist man mal gar nicht schlecht, damit man nachher wieder das Gute spüren kann. Wie wird denn der Himmel? Das ist nicht das Thema. Das, was Jesus hier anspricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann fragt er: Glaubst du das? Und ich habe mal am Anfang an dich eine Frage, vor allen Dingen die, die an den Bildschirmen sind. Gut, die hier im Gottesdienst sind, haben vielleicht auch ihr Handy dabei. Was denkst du denn, wenn du an Auferstehung und Leben denkst? Wir möchten gerne eine Wortwolke kreieren. Das wird gleich eingeblendet, die Internetseite. Und ich bitte dich, dass du ein Wort formulierst, da einträgst, ein Wort, nicht einen Satz oder einen ganzen Sermon, sondern ein Wort. Was denkst du bei Auferstehung und Leben? An welches Thema denkst du? Welches Wort kommt dir da in den Sinn? Und der Sinn der Sache ist: Wenn ein Wort öfters getroffen wird, dann wird das Wort größer und steht im Mittelpunkt, und drumherum kleiden sich dann förmlich die anderen Worte, und dann kriegt man einen guten Überblick, was wir uns darunter vorstellen. Und am Ende der Predigt schauen wir uns das mal an, was daraus geworden ist. Was glaubst du denn, wenn du Auferstehung und Leben Jesu hörst, wenn er dich fragt: Was glaubst du da? Was denkst du da? Was kommt dir da für ein Thema in den Sinn? Wenn Jesus dich heute fragt: Ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Dann ist natürlich die christliche richtige Antwort: Ja. Dann hast du schon mal die richtige Punktzahl erreicht. Die Christen wissen, dass sie das glauben, sonst wären sie wahrscheinlich nicht Christen geworden, dass Jesus errettet hat von den Sünden und dass wir dadurch Auferstehung haben und dann eben natürlich auch ewiges Leben. Nun ist es natürlich so, in dem sogenannten normalen christlichen Leben, Gemeindeleben, auch wenn man die Briefe zum Beispiel von Paulus, Petrus, Johannes liest, da geht es mal hier und da um das ewige Leben, um das Leben danach. Aber oft geht es ja eben um das Leben in der Gemeinde. Wie gestalten wir das Leben mit Christus Woche für Woche? Wir reden nicht unbedingt so oft vom Jenseits, denn das meiste betrifft uns im Diesseits, das Leben hier und heute. Nun, wenn Jesus aber sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das, was Jesus hier sagt, hat er nicht einfach so in den leeren Raum posaunt, sondern er sagt das zunächst einmal der Martha und der Schwester, die Maria. Denn, das war ganz konkret da, der Bruder Lazarus war gestorben. Es waren drei Geschwister. Bei denen hat sich Jesus oft aufgehalten, waren super Freunde. In dem Text, das sehen wir nachher, steht: Jesus liebte sie. Das ist nicht unbedingt so das, was wir sagen. Wir unterscheiden im Deutschen zwischen mögen, gern haben und lieben. Die englischsprachigen Raum sagt man schneller love. Also das waren einfach wirklich Best Friends. Es war eine ganz tolle Gemeinschaft. Jesus hatte einen guten Zugang zu denen, hat sich oft bei denen aufgehalten. Aber dieser Lazarus, dieser gute Freund Jesu, war gestorben. Und ich muss ehrlich sagen, als der Manuel mich gefragt hat, kann ich an diesem Termin predigen, habe ich gesagt, ja, geht. Thema Auferstehung und Leben, ewiges Leben, dachte ich, ach nee, ich wollte eigentlich Licht haben. Jesus, das Licht der Welt, das hätte ich eigentlich lieber gehabt. Aber als Dozent an der Bibelschule kann man ja jetzt nicht Nein sagen, habe ich gedacht, musste machen. Und ich, ganz ehrlich, es hat mich wirklich überrascht. Hat mich wirklich angesprochen und ich wünsche dir hier im Gottesdienst und auch an den Bildschirmen, dass Jesus wirklich zu dir spricht, was Auferstehung und Leben für dich jetzt im Diesseits bedeutet, wenn du auf das Jenseits schaust. Zunächst einmal ein paar Verse und ich erzähle das auch, also ich streue die Verse einfach zwischendurch rein und werde diese Geschichte erzählen, was da passiert. Der Lazarus ist krank von diesen drei Geschwistern. Und Maria und Martha, die kennen wir aus anderen Begebenheiten, die Schwestern von ihm. Und die senden dann zu Jesus und sagen zu ihm, Herr, siehe, den du lieb hast, also der Lazarus, dein bester Freund, dein guter Freund, vielleicht nicht der beste, aber ich meine, er hat viele gute Freunde gehabt, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Zunächst, bevor wir dann da reingehen, was passiert da eigentlich, als dieser Lazarus krank ist und als er gestorben ist, dann ist ganz wichtig, dass Jesus, wenn er darauf eingeht, diesen Menschen liebt, diesen Lazarus, der dann anschließend stirbt, und dass er diese Martha und diese Maria liebt. Jesus hat eine Beziehung, wie wir so schön sagen, er ist ein Liebender. Und es wird sich zeigen, dass er in dieser Beziehung, wie er mit diesen Menschen umgeht, mit diesen Schwestern, die gerade ihren Bruder verloren haben. Da ist ihr Bruder gestorben. Wohl wissend an ihrer Seite ein Jesus, das liest man die Kapitel vorher, dass er Menschen heilen kann. Und Jesus tut es nicht. Er macht es nicht. Aber das ist am Anfang wichtig, dass Jesus liebt. Er hat eine innige, eine feste Beziehung zu diesen Menschen, mit denen er jetzt umgeht. In dem Kapitel vorher ist Jesus schon mal mit anderen Leuten aneinander geraten und die wollen ihn umbringen. Das, was er tut, das interpretieren sie als Gotteslästerung und die wollen ihn steinigen. Dann entfernt sich da Jesus etwas ein bisschen, damit er da wieder ein bisschen Ruhe hat und dann geht er da wieder hin. Und die Jünger sagen, du weißt schon, was da gerade passiert ist, du bist da fast gestorben. Und Jesus, der sagt das so, ja gut, aber ich sag's mal in meinen Worten, die werden mich nicht am Tag da steinigen, das machen die nicht, das geht gar nicht. Und er begibt sich wieder in Todesgefahr. Jesus wird nicht einfach so umgebracht, er stirbt nicht einfach so aus Versehen. Jesus ist bei seinem Leben der Herr des Lebens und dann, wenn er zu diesen Menschen geht, diesem Lazarus, der dann anschließend stirbt, auch der Herr des Lebens. Das Besondere ist, was hier passiert, als ihm gesagt wird, da wird ihm Nachricht überbracht, der Lazarus ist krank, da sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Maria und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, dieser Lazarus, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ich meine, Maria und Martha lassen ja senden, dein guter Freund ist krank. Wir wissen aus dem letzten Kapitel, du kannst heilen. Bitte komm. Ist okay. Dann bleibt er noch 2 Tage. Die sagen ja nicht, der hat gerade ein bisschen Kopfschmerzen und die Ibu 400 wiegt nicht. Sollen wir 800 nehmen oder regelst du das? Das ist eine heftige Krankheit und sie wenden sich an Jesus, an den ihren guten Freund, mit dem sie eine gute Beziehung haben. Und von dem sie schon gesehen haben, dass er Menschen heilen kann, auf übernatürliche Art und Weise. Und Jesus kommt extra nicht. Der hört das und er sagt, ja, er stirbt nicht. Und wartet 2 Tage. Kommt erstmal, er macht sich noch gar nicht auf die Socken. Nun liebt Jesus diese beiden, das steht hier sehr deutlich. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Das steht am Anfang. Und dann steht, als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage. Ich glaube, das ist in dem Text extra so gesagt. Das ist kein Zufall. Er liebt sie nach wie vor. Er bleibt da nicht einfach, weil er sagt, ja, ich habe noch was zu tun. Ich kann mich auch nicht um jeden Kranken kümmern. Lazarus, sorry, ich komme irgendwann später. Er liebt sie auf jeden Fall, egal was als nächstes passiert. Und Maria und Martha erleben jetzt, was es heißt, wenn der Tod zugreift. Ohne dass Jesus eingreift. Und er greift ja willentlich nicht ein. Er verspätet sich extra. Das ist mal das Bittere, wenn sich jemand extra verspätet, weil er eben nicht kommen will. Jesus kommt extra später. Und er sagt auch noch, das wird passieren, also er wird sterben, aber der, ich sage mal mit meinen Worten, der stirbt nicht so richtig, der stirbt schon, aber der wird weiterleben, der wird wieder auferweckt werden, um der Herrlichkeit Gottes willen. Herrlichkeit Gottes heißt, dass praktisch die Besonderheit Gottes, die besonderen Eigenschaften Gottes besonders hervorstrahlen werden, offenbar werden. Unmissverständlich wird an dem Wirken Jesu bei Lazarus deutlich werden, boah, das ist wirklich Gott, der ist was Besonderes. Und jetzt ist er gestorben. Was nun? Jesus kommt zu spät, dann kommt er an. Ja. Und natürlich sagen Maria und Martha, wenn du früher gekommen wärst, wir hätten doch gewusst, dass du heilen kannst und du hättest geheilt. Wir wissen das. Wir haben es ja vorher selber erlebt. Wir kennen dich doch. Das kennen wir vielleicht auch. Aber dieses Next Level, vom Tode jemand auferwecken, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Warum steht das überhaupt hier? Warum macht Jesus das? Ich glaube, Jesus macht das, und deshalb ist es auch so deutlich hier, um zu zeigen, dass er den letzten Kampf des Lebens auch gewinnt. Er kommt extra zu spät. Dieser Lazarus ist nachher 4 Tage tot. Als er nachher zu dem Grab geht, dann sagt die Martha, sorry, Entschuldigung, der ist 4 Tage tot. Wenn wir jetzt hier aufmachen, das stinkt schon. Das ist nicht schön. 4 Tage tot, das ist nicht scheintot, das ist nicht kurz davor. Das ist nicht, das Herz hat gerade ausgesetzt. 4 Tage ist er da schon tot und eingewickelt. Er ist richtig tot. Wenn Jesus das schafft, ist er wirklich die Auferstehung und das Leben. Warum ist das denn so wichtig, dass das hier berichtet wird? Ich glaube, das ist deshalb so wichtig, weil wir alle sterben werden. Wir werden alle sterben. Wir wissen das eigentlich. Eigentlich wissen wir das. Nun bemühen wir uns alle mehr oder weniger den Lebenskampf. Manchmal ist es ja nicht nur ein Kampf, aber wir gewinnen den ja auch oft. Also manchmal geht es durch körpereigene Kräfte. Du hast eine Schürfwunde, die wächst selber zu. Ich habe mich mal beim American Football in der Bibelschulklasse so arg an der Schulter wehgetan, dass ich die nicht mehr heben konnte. Ich wollte nicht zum Arzt, habe einfach 1 Jahr gewartet, dann ging es wieder. Heute würde das wahrscheinlich nach 10 Jahren nicht mehr so ganz schnell gehen. Die körpereigenen Kräfte, die lassen da etwas nach. Aber so einiges schafft der Körper einfach selber. Oder wir nehmen manchmal Medikamente bei leichten Schmerzen oder bei größeren Schmerzen, können zum Arzt gehen. Manchmal beten wir und Jesus erhört tatsächlich. Ich habe auch schon für Leute mitgebetet und dann war der Tumor weg. Immer eine besondere Situation. Passiert nicht so oft, aber es passiert. Wir beten für kleinere Sachen, für größere Sachen. Es passieren Wunder. Oder wir sind bei etwas ganz knapp vorbeigeschrammt. Also da hat jemand einen Unfall und wenn das nur Zentimeter daneben gewesen wäre, dann wäre der Mensch tot gewesen. Und dann freuen wir uns darüber, dass wir diesen Kampf, diesen Lebenskampf gewonnen haben und der Tod nicht auf uns zurückgegriffen hat. Aber wir wissen selber auch, entweder ganz nah oder noch ein bisschen weiter weg, dass der Lebenskampf nicht immer gewonnen wird. Dass Menschen sterben, einfach durch einen Unfall, absolut unvorhergesehen, auch nicht, da hat sich jemand aber arg weit aus dem Fenster gelehnt, du bist ja aber auch arg an die Lebensklippe rangetreten, dass man dann runterstürzt durch besondere Fahrten mit Fahrrädern, Autos, Motorrädern oder sonst was. Nicht unbedingt, einfach weil es passiert ist, dann ist der Tod da und hat den Zugriff, dann haben wir ihn nicht gewonnen, dann ist es sehr schmerzhaft. Wir erleben vielleicht, dass eine Krebskrankheit nicht besiegt wird. Gefeiert wird es natürlich, wenn sie besiegt wird, aber viele werden nicht besiegt und der Mensch stirbt. Oder Gebete wurden nicht erhört. Vor allen Dingen dann, wenn besonders gerungen wird um das Leben eines Menschen, dass er nicht stirbt und dieser Mensch stirbt trotzdem. Manche können da relativ gut mit umgehen, also man probiert alles und überlässt es Gott, aber andere bleiben zurück. Vielleicht geht es dir auch so und du fragst dich, Herr, warum hast du das nicht getan? Warum hast du in dem Moment nicht über den Tod gesiegt, wenn du doch die Auferstehung und das Leben bist? Warum hast du es da nicht getan? Warum hast du es in meinem Leben nicht gezeigt? Und bei meinem Leben ist es auch so, dass in manchen Situationen haben wir gebetet und Gott hat erhört, hat Leben geschenkt. Das Leben ist verlängert worden. Und in anderen Situationen ist das Leben nicht verlängert worden und diese Person ist gestorben. Und seien es noch Hunderte und Tausende, die dafür gebetet haben, dieser Mensch ist gestorben. Das Leben ist vorbei. Und man fühlt sich dann so, als ob der Tod gesiegt hat. Und dann kommt eben die Frage, so wie sie bei Maria und Martha kommt, ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Boah, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Und Martha sagt, ja, also da ist der Lazarus ja noch gar nicht auferweckt. Ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist und dass es einen jüngsten Tag gibt und dass es diesen Tag der Auferstehung gibt. Aber klar verstehen wir sie, dass in der Situation sie natürlich nicht einfach sagt, klar ist das für dich kein Problem. Die Auferstehung eines Toten ist natürlich eine Besonderheit. Deshalb ist sie uns da berichtet. Jesus zeigt das hier so deutlich, weil er zu spät kommt, so wie sie es empfinden, weil er dann nochmal nachfragt, nochmal mit Maria und Martha redet, weil dieser Mensch schon 4 Tage tot ist, weil Jesus tatsächlich die Auferstehung ist. Wenn er das kann, kann Gott Auferstehung? Ja, das beweist er hier, das beweist er an wenigen Stellen, das beweist er an dieser Stelle, aber er kann es sowas von. Jesus ist tatsächlich die Auferstehung. Und diese Worte, die sagt uns Jesus nicht, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, wenn es uns gerade gut geht, wenn wir gerade befördert wurden, sondern die sagt er uns, die sagt er dir, wenn das Leben auf einmal sehr knapp wird. Es ist kurz davor aus zu sein, entweder bei dir oder bei jemand anderem oder es ist schon passiert, wenn der Lebenskampf scheinbar nicht gewonnen wurde. Wenn die Zeit gekommen ist, dass du vielleicht sterben wirst. Wir wissen das. Und wir wissen sogar, je älter wir werden, desto wahrscheinlicher wird es. Wir wissen zwar auch, dass man jederzeit sterben kann, aber je älter man wird, desto mehr weiß man, die Leute um einen rum sterben ja irgendwann in bestimmtem Alter. Meine Oma ist 99 geworden und die hatte irgendwann keinen Gesprächspartner mehr auf Augenhöhe. Kam dann auch irgendwann in der Zeitung, in der Essener Zeitung, weil so viele gab es nicht mehr in ihrem Alter. Klar wusste die, dass es immer näher wird zu sterben. Wenn deine Zeit gekommen ist, wie der Esko das auch schon gesagt hat, wie ist das dann? Ich weiß nicht, wie das für mich sein wird. Wenn ich weiß, ich werde sterben oder wenn auf einmal etwas eingetreten ist, dass jemand gestorben ist. Hier spricht Jesus als jemand, der diese Menschen liebt und der eine unglaublich liebende Souveränität an den Tag legt, wie er als Gott und Mensch in diese Lebenssituation von Maria und Martha reingeht und dieses Leben festhält und dieses Leben aus dem Tod zurückholt. Der Lazarus ist nachher auch gestorben. Aber dieser Beweis, diese Veranschaulichung, diese Herrlichkeit Gottes zeigt, dass er tatsächlich die Auferstehung und das Leben ist. Wenn du vielleicht weißt, dass du demnächst sterben wirst, oder wenn du jemanden kennst, der demnächst sterben wird, dann wird dir Jesus sagen, ich liebe dich. Ich gehe jetzt mit dir da rein und ich gehe die letzte Wegstrecke. Du weißt ja nicht genau, wann das Ziel ist. Da gibt es kein Google Maps. Du weißt nicht, wann das vorbei ist. Aber ich gehe mit dir das letzte Stück. Oder es gibt ein Lebensbuch und ich lese mit dir jetzt das Kapitel. Ich schreibe mit dir dein letztes Kapitel und dann werde ich persönlich, Jesus Christus, dieses Buch zumachen und dann fangen wir gemeinsam Band 2 an. Das alte Leben legen wir zur Seite und ich werde mit dir dein neues Buch in der Ewigkeit schreiben, auch wenn du noch nicht weißt, wie das sein wird. Jesus sagt dir, wenn du diese Lebensstrecke zu Ende gehst, ich liebe dich, du bist mein Kind und daran wird nichts geändert. Ich gehe das mit dir und ich bleibe bei dir. Ich gehe voraus und ich halte den Rücken frei und gehe das mit dir mit. Wenn du das miterleben musst als jemand, zum Beispiel wie die Maria, die Martha, dass sie ihren Bruder verlieren, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so sein, dass Jesus auftauchen wird und sagen wird, das war ja nur zur Herrlichkeit Gottes. Der hat ja nur 4 Tage geschlafen. Wir holen ihn wieder raus. Nach der Beerdigung, ich mache das Grab wieder auf. Das wird nicht passieren. Aber wenn du das erlebst, dann die Frage an dich, ob du loslassen kannst. Und als ich mir das selbst gestellt hatte, habe ich natürlich gesagt, nein, ich will überhaupt nicht loslassen. Ich kann doch nicht einfach loslassen. Ich lasse doch nicht einfach so los. Ich würde doch nicht ein Kind, mein Kind, einfach loslassen. Ja, geh in den Tod. Das fällt doch schwer. Ja, das fällt schwer. Und auch hier würde Jesus sagen, ja, lass los, denn ich gehe mit diesen Menschen in die Ewigkeit und ich werde auch dir in die Ewigkeit gehen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde hier vor Ort oder du und ihr an den Bildschirmen eine Gemeinschaft der Auferstehung werdet, wo wir gemeinsam Menschen begleiten, wenn sie in den Tod gehen. Nicht mit billigen Bibelversen, billig sind die sowieso nicht, sondern wie sie vielleicht angewandt werden, sondern in einer Solidarität und Gemeinschaft und Empathie, wo wir wissen, wir begleiten einander, weil wir zu Jesus gehören. Weil wir von Jesus geliebt werden, gehen wir gemeinsam dieses letzte Stück. Und weil wir eine Auferstehung der Hoffnung haben. Und das ist eine begründete Hoffnung. Die Hoffnung ist deshalb begründet, weil Jesus an wenigen Stellen hat er es getan. An anderen Stellen im Neuen Testament, im Alten Testament wird uns davon auch berichtet, dass Jesus diesen Tod besiegt hat, dass Gott diesen Tod besiegt hat und Gott wird ihn letzten Endes, wenn er wiederkommt, komplett besiegen. Ich möchte mir jetzt mal kurz mit euch diese Wortwolke anschauen, was dabei rausgekommen ist. Und ihr seht, das wurde oft genannt, Hoffnung. Eine starke Hoffnung. Vielleicht bricht manchmal die Hoffnung weg, weil es nicht begründet ist, aber das ist eine starke Hoffnung mit Wiedersehen, mit vollbracht. Man ist angekommen. Es wird eine Freude sein. Vielleicht findet der ein oder andere sich auch wieder. Ja, das Wort habe ich gesagt. Bei der Hoffnung findest du dich wahrscheinlich wieder, weil das mehrere gesagt haben. Ich möchte dir nochmal diese Verse lesen. Aus Johannes 11, Vers 25. 11, Vers 25. Also Jesus spricht das zu Martha, natürlich auch zu Maria, und Jesus spricht es zu dir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Ja, und vielleicht sagst du, ja, ja, wirklich, ich glaube das. Gott segne dich dafür und stärke deinen Glauben. Aber vielleicht antwortest du auch im Inneren, ohne was zu sagen, ich kann das gerade nicht glauben. Weil ich mich nicht so fühle, weil ich es nicht erlebe, dass Gott mit mir geht. Weil er extra zu spät gekommen ist. Und ich habe nicht erlebt, dass derjenige, dieser geliebte Mensch, wieder auferstanden ist. Ich möchte dir den Trost Jesu zusprechen, dass er die Auferstehung ist. So wie er damals den Lazarus auferweckt hat, wird er diesen Menschen, den du verloren hast, auferwecken. Und Gott möge dich trösten. Und wenn du vielleicht hier bist und an den Bildschirm und du sagst, ich kann da sowieso nicht so viel mit anfangen, dann wünsche ich dir, dass Gott dir begegnet. Dass du beten kannst, ich glaube gerade nicht, aber Herr, zeige mir, dass ich das glauben kann, dass du die Auferstehung und das Leben bist, und dass du den Tod besiegt hast und dass du mit mir in diesen Tod gehst, weil du ein neues Kapitel mit mir aufschlagen wirst. Dann wünsche ich dir, dass du den Mut hast und dieses klein bisschen Glauben, dein Leben Jesus anzuvertrauen, weil du die Hoffnung hast, dass Jesus dir antwortet und dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Geist, dass er uns belebt und dass er uns diese Auferstehungshoffnung gibt. Dass diese Hoffnung in uns eingepflanzt wird und zur Freude wird, weil du es wirklich am Kreuz vollbracht hast. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.